Ja, Klaus, hörst du das? Man ist ja nicht zu überhören.
Nicht zu überhören, würde ich gerade sagen. Ich würde sagen, es war ein Schiff.
Ja. Ja, jetzt stell dir mal vor, es ist so ein riesiger Containerfrachter.
Ja, die sind krass, die Teile, ne? Also, ja, wenn du direkt daneben stehst, dann kannst du das gar nicht fassen. Also,
hast du schon mal?
Ich war in Hamburg bei so einer Hafenrundfahrt und da habe ich das mal erlebt.
Ja. Ja, die erschlagen einen so ein bisschen.
Genau.
Ja, das stimmt. Ich finde ja auch krass, dass wirklich fast alles, was wir so kaufen, irgendwann mal auf dem Meer war. Weil 90% des Welthandels über die Ozeane abgewickelt werden, habe ich jetzt gelesen.
Genau, diese vielen Schiffe, die stoßen natürlich auch CO2 aus. Die spielen also auch eine Rolle beim Klimawandel. Und der Anteil des Schiffsverkehrs am CO2-Ausstoß, der liegt bei rund 3%. Das klingt jetzt vielleicht wenig, aber mehr als der Anteil von ganz Deutschland und ungefähr so viel wie die gesamte Luftfahrt.
Aber es bewegt sich was. Und wie der CO2-Ausstoß der Schifffahrt verringert werden soll, also mit welchen Abkommen und mit welchen neuen Techniken und Treibstoffen, das gucken wir uns heute an.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hallo, wir sind Klaus Janssen
und Matthias Wurms aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten und wir schauen hier jede Woche auf wichtige News in Sachen Klima und Artenschutz.
Okay, also heute gucken wir auf den Schiffsverkehr, vor allem auf den weltweiten Handel, also auf Tanker und Frachter, weil wir die ja sozusagen alle nutzen. Mhm. Matthias, du hast dir angeguckt, wie der Klimaschutz in der weltweiten Schifffahrt geregelt ist.
Ja, es gibt da die Internationale Seeschifffahrtsorganisation, kurz IMO, die reguliert die Hochseeschifffahrt. Das ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen und die hat vor 2 Jahren beschlossen, dass die Reedereien bis 2050 klimaneutral sein müssen. Aber bisher fahren die meisten Frachter und Tanker noch mit Schiffsdiesel oder mit Schweröl, also mit fossilen Energien.
Ja, das ist immer so eine Sache mit den Zielen, ne? Also wenn nicht klar ist, wie man die erreichen will, aber gibt es denn konkrete Maßnahmen?
Darüber wurde lange verhandelt, aber jetzt im April haben sich die Staaten darauf geeinigt, dass es eine Art Steuer auf den CO2-Ausstoß geben soll. Das soll so ähnlich geregelt werden wie beim europäischen Emissionshandel, also mit Zertifikaten. Das heißt, wer mehr CO2 ausstößt, der muss mehr von diesen Zertifikaten kaufen. Und wer klimafreundlich unterwegs ist, der kann welche verkaufen.
Klingt erstmal nach einer guten Idee, würde ich sagen. Wird das was ändern?
Also die Reaktionen von Umweltschutzorganisationen, die waren eher zurückhaltend. Eigentlich wollte man ja mit dieser Steuer oder dem Emissionshandel einen Anreiz schaffen, neuartige Treibstoffe oder auch ganz andere Antriebe zu benutzen. Die Umweltorganisation Transport and Environment, die sagt aber, dass das so nicht klappen wird, weil nach den neuen Regeln auch Palm- oder Sojaöl als klimafreundliche Schiffstreibstoffe gelten. Wenn man die aber anbaut, geht das womöglich auf Kosten des Regenwalds. Zum Teil gilt auch fossiles Flüssiggas, also LNG, als klimafreundlich. Und deshalb, sagt die Organisation, gibt's eben keinen Anreiz, jetzt klimaneutrale E-Fuels zu entwickeln. Und selbst manche Reedereien sagen, dieser CO2-Preis, der durch den Emissionshandel entstehen wird, der wird so niedrig sein, dass manche lieber den Preis bezahlen und das auf die Kunden umlegen, also am Ende auch auf dich und auf mich, weil ihnen das mit den alternativen Treibstoffen alles zu teuer und zu unsicher ist.
Ja, das klingt jetzt doch nicht mehr so gut. Aber lass uns mal gucken auf die Alternativen dann zu diesem Schiffsdiesel.
Also, die wichtigste Alternative ist zurzeit LNG, also Flüssiggas. Das ist das, was wir in Deutschland jetzt auch verstärkt importieren für unsere Gasversorgung, weil wir ja kein Erdgas mehr in Russland kaufen. Und von allen Alternativen zu Schiffsdiesel ist Flüssig-Erdgas zurzeit am weitesten verbreitet.
Okay, aber das ist ja jetzt auch nicht wirklich CO2-neutral.
Nee, gar nicht. Also damit wird zwar deutlich weniger CO2 ausgestoßen und auch weniger Schwefeldioxid und Stickoxid als bei diesem Diesel, aber dafür stoßen die LNG-Schiffe deutlich mehr Methan aus.
Und Methan ist auch nicht gut. Also Methan ist ja noch schlimmer vom Treibhausgaseffekt her. Also vom Treibhauseffekt
her. Ja, genau. Deshalb sagen Umweltschutzorganisationen auch, LNG ist keine Lösung. Zumal es noch ein paar andere Nachteile hat. Das muss auf minus 162 Grad Celsius gekühlt werden, damit es überhaupt flüssig ist. Und es ist ziemlich aufwendig, bestehende Schiffe umzurüsten, damit sie damit fahren können.
Okay, was gibt's denn noch?
Ammoniak ist auch eine Alternative, ist aber auch umstritten. Da wird dann zwar kein CO2 frei, wenn es verbrannt wird, aber dafür Lachgas und zwar reichlich.
Ja, Lachgas klingt vielleicht lustig, ist aber ein schlimmes Treibhausgas.
Ja, das wirkt rund 300 Mal stärker als CO2. Und dazu kommt, dass bei der Verbrennung von Ammoniak Stickstoffoxide frei werden und auch unverbranntes Ammoniak in die Luft gelangen kann und dann entsteht Feinstaub.
Das ist dann also auch nichts, oder?
Ja, es kommt drauf an. Also das Massachusetts Institute of Technology, das MIT, das hat in einer Studie festgestellt, dass das schon gehen würde mit dem Ammoniak, aber nur wenn man wirklich strenge Vorschriften macht, wie die Abgase gefiltert werden. Aber so richtig nach vorne bringt das den Klimaschutz auch nicht.
Aber du hast ja vorhin die E-Fuels angesprochen, also für die man Anreize schaffen will. Wie weit ist man denn damit? Die werden ja auch für Autos und Flugzeuge als klimafreundlicher Treibstoff gehandelt.
Ja, und da ist ein Treibstoff von all diesen E-Fuels gerade schwer im Kommen. Das ist E-Methanol.
Okay, das musst du mal erklären.
Ja, Methanol ist im Grunde Alkohol. Das ist flüssig und zwar nicht erst bei minus 162 Grad. Ja. Und man kann damit Motoren betreiben. Ist etwas weniger effizient als Diesel oder auch als LNG, aber geht. Man braucht halt dann mehr davon, also größere Tanks, wenn man lange Strecken fahren will. Aber Methanol an sich ist jetzt noch nicht klimaneutral.
Sondern? Also was muss man machen, damit aus Methanol dann E-Methanol wird?
Also man braucht für Methanol Wasser, Strom und CO2. Der Strom macht durch Elektrolyse aus Wasser, Wasserstoff und Sauerstoff. Wenn ich das klimaneutral machen will, dann muss der Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien kommen. Und das CO2 muss aus der Atmosphäre kommen oder aus Biogasanlagen oder aus Klärschlamm. Es muss also schon da sein. Ich muss es rausholen aus der Atmosphäre. Mhm. Dann kann ich es hinterher beim Verbrennen auch wieder in die Atmosphäre pusten und bin trotzdem klimaneutral. Oder noch besser, ich fange das CO2 wieder auf, was ich auspuste, und mache dann gleich neues E-Methanol draus.
Klingt ja auch wieder gut jetzt, oder?
Das klingt super. Das hat auch Sören Ehlers vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt im ZDF gesagt. Der ist Direktor des DLR-Instituts für maritime Energiesysteme.
Grünes Methanol hat das Potenzial, dass wir mit Schiffen keinerlei CO2-Emissionen erzeugen. Insbesondere dann, wenn wir das emittierte CO2 wieder einfangen und dem Prozess wieder zuführen.
Aber auch da gibt es ein Problem. Es gibt nämlich viel zu wenig E-Methanol. Es gibt Studien vom NABU und von Greenpeace, die kommen beide zu dem Schluss, dass E-Methanol die Lösung für sauberen Schiffsverkehr wäre, aber es wird halt zu wenig davon produziert. Und weil das so ist, trauen sich die Reedereien auch nicht, ihre Schiffe umzurüsten.
Das klingt dann nach so einem Teufelskreis, ne? Also einer muss doch da mal den Anfang machen.
Ja, den gibt's auch, den einen. Das ist die dänische Reederei Maersk. Das ist eine der größten der Welt. Und die hat gesagt, dass sie schon bis 2040 klimaneutral unterwegs sein will. Und diese Energiewende bei Maersk, die wird geleitet von Morten Bo Christiansen. Der war auch im ZDF.
Am Anfang gab es keine Schiffe, weil es keine alternativen Treibstoffe gab. Und keine Treibstoffe, weil es keine Schiffe dafür gab. Das war das klassische Henne-Ei-Problem. Und wir dachten, wir bestellen ein methanolfähiges Containerschiff und senden damit ein Signal an den Markt.
Ja. Henne, Ei, Teufelskreis. Ja. Wurde der durchbrochen? Hat das geklappt irgendwie im Ansatz?
Also ja, Mitte Mai ist in Dänemark tatsächlich die erste wirklich große Produktionsanlage für E-Methanol in Betrieb gegangen.
Dänemark, warum da?
Weil es da nebenan den größten Solarpark Europas gibt für den Strom aus Erneuerbaren. Und es gibt eine Biogasanlage für das CO2. Und weil sich in Dänemark gleich drei große Firmen gefunden haben, die das E-Methanol auch kaufen wollen. Außer Maersk sind das noch Lego, also die mit den Bausteinen, und Novo Nordisk, das ist ein Pharmakonzern.
Okay, aber du hast gesagt, das ist jetzt aufwendig herzustellen. Wie viel wird denn da produziert in Dänemark?
Ja, nicht genug. 42.000 Tonnen grünes Methanol schafft die Anlage maximal pro Jahr. Aber allein für die in Deutschland fahrenden Schiffe bräuchte man mehr als 5,5 Millionen Tonnen.
Oh, okay, ja, das ist dann mehr als 100 Mal so viel. Ja. Ja. Und dann ja noch viel mehr für all die anderen Schiffe auf der Welt. Ist ja nicht nur Deutschland unterwegs auf der Hohen See. Also nach einer schnellen Lösung sieht das jetzt nicht aus für klimaneutrale Schifffahrt, oder?
Nee, bist ein bisschen Miesmacher, aber hast ja recht. So, ja. Aber man muss ja irgendwie anfangen. Maersk hat jetzt erstmal ein Schiff immerhin, das da alle 3 Monate aufgetankt werden soll. Aber das kann auch noch mit Diesel fahren.
Okay. Okay, dann wissen wir jetzt, wie Schiffe besseren Sprit tanken, ja, könnten zumindest.
Ja, wenn er da wäre. Aber die Forschung hört da nicht auf. Vielleicht muss man Schiffe ja auch mal komplett neu denken, oder Klaus? Also ja. Gibt es denn nicht zum Beispiel, wie auch bei Autos, auch schon E-Schiffe? Mhm. Du hast da mal recherchiert.
Klar, also die gibt es, so kleinere elektrisch betriebene Fähren, die gibt es schon länger, aber auch große Schiffe. Also in Australien ist jetzt zum Beispiel ein 130 Meter langes Elektroschiff vom Stapel gelaufen. Das bietet Platz für über 2000 Passagiere und über 200 Autos. Das ist vermutlich das größte rein elektrisch betriebene Schiff der Welt. Und in China sind auch schon 120 Meter lange Containerschiffe unterwegs, also für die Art Schiff ist das jetzt eher klein, aber immerhin.
Ja, immerhin. Und die werden dann in den Häfen wieder aufgeladen oder wie läuft das?
Ja, mal so, mal so. Also in China gibt es auch Containerschiffe, da sind einige Container, die Batterien, also die Akkus sind dann in den Containern quasi eingebaut. Mhm. Und die werden dann im Hafen einfach durch aufgeladene Batteriecontainer getauscht und dann kann es direkt weitergehen. Also eine tolle Idee. Mhm. Das System ist auch für Binnenschiffe in Europa angedacht. Erste Schiffe gibt es auch schon in den Niederlanden.
Aber das klassische Aufladen gibt es auch.
Genau, also da ist Norwegen ziemlich weit vorne. Immer mehr Fähren fahren da elektrisch mit gigantischen Batterien. Und in den Häfen sind dann ja auch entsprechend leistungsstarke Schnelllader aufgebaut worden. Manchmal sind das auch Hybridantriebe mit so Backup-Systemen. Da gibt es auch schon Fähren in England, die das können. Ja, die können auch einiges an fossilen Kraftstoffen dann einsparen.
Und wie ist das mit der Reichweite? Das diskutieren wir bei Autos ja auch immer, ob die reicht. Könnte man mit reinen Akkuschiffen auch auf den Ozeanen unterwegs sein? Oder reicht das jetzt nur für die Fjorde in Norwegen oder über den Ärmelkanal?
Also es ginge schon, aber die Frage ist, wie wirtschaftlich das wäre. Ne? Also die Batterien, die werden mit steigender Reichweite immer größer. Und deshalb gibt es da Grenzen, damit man am Ende jetzt nicht nur Akkus durch die Gegend fährt, sondern halt auch noch Platz hat für die Fracht. Ja. Eine Studie der Leibniz-Uni Hannover, die hat berechnet, dass die Grenze so bei 2500 Kilometern liegen wird. Alles darüber wäre mit anderen Antriebsarten wohl besser. Also große Ozeanrouten und Elektroschiffe passen also Stand jetzt nicht unbedingt zusammen.
Okay, das heißt, die Zukunft der Schiffsantriebe ist teilweise elektrisch womöglich, aber nicht nur. Was gibt es denn noch für neue Ideen?
Ja, schon wieder was aus Norwegen oder Dänemark war ja auch schon so groß eben. Also eine CCS-Anlage installiert auf einem Schiff.
CCS heißt, da wird das CO2 aus den Abgasen direkt wieder aufgefangen oder wie läuft das?
Genau, ja.
Ja, und wenn ich dann da E-Methanol draus machen würde, dann wäre das ja fast so ein Perpetuum mobile, also zumindest so eine Art geschlossener Kreislauf.
Ja, oder? Das könnte klappen, also ganz geschlossen ist es nicht. Bis jetzt gibt es nur ein großes Schiff, das das kann und da werden auch nur ungefähr 70% vom CO2 wieder eingefangen, also jetzt nicht alles. Der Vorteil ist aber, das Schiff ist ein normaler Tanker, der ist dann nachgerüstet worden. Das geht also mit Filtern und mit großen CO2-Tanks und der fährt jetzt erstmal 2 Jahre rum, um zu gucken, wie das so klappt.
Okay, also ich muss jetzt nicht ein ganz neues Schiff bauen, um es nur auszuprobieren.
Genau.
Aber ganz neu ist die Idee ja nicht, dass Abgas abgefangen wird auf Schiffen. Aber das wird dann halt oft ins Meer geleitet. Ne?
Genau, also das sind sogenannte Scrubber. Ungefähr jedes vierte Handelsschiff hat so ein System. Also damit können die Schiffe auch weiter mit besonders dreckigem Schweröl fahren. Sind oft ältere Schiffe, weil dann weniger Schadstoffe in die Luft gelangen. Aber dafür landen die dann halt oft im Ozean, sagt das Umweltbundesamt, hat das mal getestet, mit Folgen für die Meeresumwelt.
Ja, klar.
Das Bundesamt, das empfiehlt deshalb ein Einleiteverbot, mindestens in ökologisch wertvollen Regionen.
Ja, sonst heißt es ja, die Schadstoffe sind immer noch da, aber dann im Meer.
Genau.
Klingt auch nicht so toll. Gibt's eine andere, neue, ganz frische Idee, wie es besser geht?
Ja, was ganz Verrücktes, Wind.
Okay, frische Brise.
Ganz genau, ja.
Aber es ist jetzt nicht so neu, oder? Also ich sag mal, Segelschiffe hatten auch schon die alten Griechen.
Ja, also du denkst bei Wind, glaube ich, normalerweise an so historische Dreimaster oder so kleine Freizeitjachten im Mittelmeer oder so. Aber es werden auch moderne, große Transportsegelschiffe entwickelt und erste Testschiffe, die sind auch schon im Einsatz.
Aber die haben nicht einfach riesige Segel, oder? Ich habe da, glaube ich, mal Bilder gesehen. Also die sehen nicht aus wie klassische Segelschiffe.
Nee, das ist wirklich eine völlig neue Generation von Schiffen. Also die Segel, die sind im Grunde starre Windkraftanlagen. Die treiben jetzt nicht alleine das Schiff an, aber die helfen dabei. Also es gibt unterschiedliche Techniken und Ansätze. Mal wird die Windenergie genutzt, um einen hybriden Antrieb zu unterstützen, also damit weniger Schiffsdiesel genutzt wird zum Beispiel. Mhm. Und mal geht es tatsächlich um Vortrieb, wie bei klassischen Segeln, nur mit anderen Systemen. Auch das unterstützt dann den eigentlichen Antrieb. Ganz alleine funktionieren diese starren Segel aber noch nicht. Also der Wind ist da nur ein Zusatzantrieb. Und ein paar solcher Schiffe gibt es aber schon und es wird auch weiter dran geforscht an der Technologie.
Mhm. Und was ist mit Wasserstoff? Der ist doch auch bei Schiffen ein Thema. Also ich meine, Wasserstoff ist ja irgendwie immer ein
Thema. Genau, ich habe ohnehin das Gefühl, also eigentlich ist nichts ausgeschlossen, wenn es um Schiffsantriebe geht. Wasserstoff natürlich auch nicht. Also da ist natürlich wichtig, wo der Wasserstoff herkommt, damit das auch wieder der Umwelt hilft. Also es sollte grüner Wasserstoff sein. Es gibt schon einige Schiffe, die mit Wasserstoff unterwegs sind. Weit verbreitet ist es halt nicht. Mhm. Das ist wie überall das Problem, Henne-Ei-Teufelskreis. Also es gibt noch nicht genug Infrastruktur, um grünen Wasserstoff zu produzieren. Und einige Schiffe haben deshalb auch mal wieder Dieselgeneratoren als Backup eingebaut.
Ja, also ähnlich wie bei E-Methanol.
Ja.
Das ist ja eh das Ding, dass ganz neue Technologien ziemlich lange brauchen werden, bis sie wirklich flächendeckend eingesetzt werden können.
Ja.
Das kostet ja auch ganz schön viel Geld, diese Infrastruktur umzubauen, die neuen Schiffe an den Start zu kriegen.
Genau, also Schiffe haben eine sehr lange Nutzungsdauer, viel länger als Autos zum Beispiel. Also bei Schiffen sind das oft mehrere Jahrzehnte. Und die Schiffsflotten umzustellen, das wird also ziemlich lange dauern. Und deshalb sind zwei Sachen wichtig, die bestehenden Schiffe möglichst klimafreundlich betreiben und halt neue, klimaschonendere Alternativen möglichst schnell an den Start zu bekommen.
Ja, dabei sollte ja eigentlich dieser CO2-Preis für Schiffe helfen, aber...
Ja.
Das haben wir uns ja schon angeguckt. Das reicht vermutlich noch nicht.
Was geht?
Dafür haben wir was anderes gefunden, was geht. Für unsere Rubrik suchen wir ja immer nach Ideen, die den Klima- und Umweltschutz nach vorne bringen.
Beim Thema Schiffsverkehr gibt es einen Bereich, der ist problematisch, der soll sich aber jetzt verbessern, das Recycling.
Ja, normalerweise werden große Handelsschiffe in Asien auseinandergebaut und zwar oft einfach am Strand. Dadurch landen aber auch immer wieder Gifte in der Umwelt und Arbeiter verunglücken, weil es keine Sicherheitsvorrichtungen gibt, nix.
Ja, jetzt wird aber bald auch in Deutschland recycelt. Eine Werft in Emden hat vor kurzem die Genehmigung dafür bekommen. Als erstes deutsches Unternehmen, also erste Schiffe, die sollen schon bald dann in Emden auseinandergenommen werden und die Rohstoffe werden dann wiederverwertet, zum Beispiel der Stahl. Und das bedeutet auf jeden Fall dann auch mehr Kontrolle und Handhabe, wenn es halt direkt vor der eigenen Haustür passiert.
Und schon bald, Ende Juni, treten auch zum ersten Mal einheitliche Mindeststandards für das Recycling von Seeschiffen in Kraft. Also weltweite Mindeststandards, das ist die sogenannte Hongkong-Konvention.
Das bedeutet, Schiffe dürfen dann nur in bestimmten registrierten Werften recycelt werden. Klingt super, es gibt allerdings auch einige Kritik, denn die Schiffe, die dürfen immer noch an den Stränden anlanden. Das ist nicht verboten.
Nein, die NGO Shipbreaking Platform, die sich seit Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigt, die sagt, dass fast 100 Strände in Asien als erlaubte Abwrackplätze zertifiziert wurden nach diesem Hongkong-Abkommen.
Ja, die Vorschriften, die können auch leicht umgangen werden, wenn ja, Schiffe kurz vorm Verschrotten zum Beispiel einfach umgeflaggt werden auf ein Land wie die Mongolei, die beim Abkommen nicht mitmacht.
Ja, und für die Länder, die mitmachen, gibt es aber strenge Regeln. Also wer sich nicht dran hält, muss in der EU zum Beispiel bald mit Geldstrafen in Millionenhöhe rechnen. Auch Gewinne von Unternehmen können abgeschöpft werden. Und das Ziel ist, dass über 90% der Materialien von so einem Schiff wiederverwendet werden, was die Umweltbilanz natürlich auf jeden Fall verbessern würde.
Ja, und wie das umgesetzt wird, muss man dann sehen. Aber zumindest ist der Rahmen jetzt schon mal da.
Ja. So Klaus, jetzt sind wir fast am Schluss. Was hast denn du mitgenommen aus dieser Folge?
Boah. Also bei den Schiffen ist es wirklich diese Technologieoffenheit, über die so viel geredet wird. Da habe ich das Gefühl, das ist echt vieles denkbar. Also ich bin gespannt, was sich da wirklich in den nächsten 20 Jahren durchsetzen wird. Und was hast du mitgenommen?
Also ich finde ja spannend, dass so viele Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen sagen, dass E-Methanol die Lösung für Schiffe ist. Forschende sagen das, Reedereien sagen es, Greenpeace sagt es. Da würde ich mir wünschen, dass man das mehr fördert.
Ja, vielleicht wird es das ja auch nachher am Ende. Jetzt sind wir quasi am Ende. Die Redaktion hatte Anneke Schäfer und in der Technik war Alex Steuernoff.
Deine Minute Natur.
Und die Minute Natur, die kommt diesmal aus einer Reihenhaussiedlung in Köln. Da hat sich ein alter Feuerwehrlöschteich zu einem Lebensraum für Frösche entwickelt.
Und damit lassen wir euch jetzt alleine und sagen Tschüss. Ich bin Klaus.
Und ich bin Matthias. Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.